Guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Daniel und heute Morgen bei mir im Podcast ist der Peter. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Genau, der Manu hat gesagt, wenn du mit Peter podcastest, dann musst du erst auf jeden Fall irgendwie einen Schwabenwitz machen. Aber ich kenne gar keinen und ich will gar keinen machen.
Ich kann einen ultra langen, ultra blöden Schwabenwitz, echt? Den wir vielleicht am Ende anbringen können.
Okay, ja, am Ende als Bonusmaterial für die Leute, die es vorbestellt haben, gepreordert haben, die kriegen am Ende noch den extra Schwabenwitz. Aber so, du bist aber heute nicht nur da, um dich irgendwie verarschen zu lassen, sondern weil wir über ein Spiel reden wollen. Und ich erinnere mich, dass wir zur 750. Folge, da haben wir die Frage bekommen von The Green Bambi, habe ich jetzt extra nochmal nachgeguckt, auf Twitter. Der hat uns gesagt, wieso berichtet ihr aber so wenig über Strategietitel? Und damit das heute mal anders ist, reden wir wirklich über mal ein aus meiner Sicht echt Hardcore-Strategiespiel, nämlich über Wargame Airland Battle. Das ist aus meiner Sicht wirklich, also für mich ist das sehr hardcore-ig. Du bist da, steigst da total durch, für dich ist das schon casual wahrscheinlich, oder?
Jein, also das mein Heimvorteil ist, ich habe gedient und ich hatte Abi. Das heißt, ich hatte tatsächlich das Vergnügen, bei der Bundeswehr mal 2 Wochen in so einem Gefechtsfeld-Simulator mich auszutoben und weiß jetzt für immer, was es alles für russisches Kriegsgerät gibt.
Okay, ich habe übrigens auch gedient, also sogar 15 Monate hier Hauptgefreiter der Marine und mit 2 Orden für Auslandseinsätze und war da richtig dabei, so ungefähr. Und ja. Ich kann mich auch erinnern, und deswegen fand ich das auch bei Wargame gerade total interessant, dass die ja auch schon diese Abkürzungen benutzen, also diese PKZV oder was weiß ich was, mir fällt jetzt kein passendes ein.
Ja, oder so Sachen wie ATGM, also so Anti-Tank Guided Missile.
Genau, und ich weiß, dass zum Beispiel, ich musste das bei der Marine auch alles auswendig lernen, da gibt's dann das OKFZ sonst was und dann muss man halt das ist das Oberkommando Marineflottenstrategie in Warnemünde oder was weiß ich was und das hat die haben dann alle so militärische Abkürzungen damit es auch möglichst verwirrend ist und so ähnlich fühlt man sich im ersten Moment in Wargaming auch wie so ein Rekrut bei der Bundeswehr, der so hingesetzt wird und ja, das musst du jetzt alles mal wissen, aber man kann es gar nicht überblicken am Anfang.
Du darfst nicht nachfragen.
Nicht nachfragen, ja, genau.
Du wirst immer angebrüllt. Was ist der Unterschied zwischen einem BMP 1P und einem BMP 1D?
Und angebrüllt wird man bei der Bundeswehr eigentlich immer, egal ob man jetzt fragt oder nicht nachfragt oder sonst was.
Ja, das Schöne bei Wargame Airland Battle ist es halt auf jeden Fall ein Spiel für Militaristen. Da führt kein Weg dran vorbei, wenn man nicht Spaß dran hat, eigentlich schon ungesund viel über Militärfahrzeuge zu wissen, dann hat man eine sehr lange Einarbeitungszeit, weil auch, ich meine, in einem Spiel gibt es ja Symbole, die dir immerhin ungefähr sagen, was da rumfährt. Also, kriegst du in der Anleitung, hat's ja Symbole für, das ist ein Kampfpanzer, das ist eine Luftabwehr, das ist ein Flugzeug, aber da fängt's halt schon an, weil du kannst halt, ein Kampfpanzer ist halt auch so eine alte Rostmühle von 1950, oder halt der Stolz der deutschen Bundeswehr, der Leopard 2.
Und es stimmt tatsächlich, wenn man nämlich sich die Einheiten-Eigenschaften anguckt, dann öffnet sich so, also gefühlt so ein Fenster, was den ganzen Bildschirm verdeckt, mit allen möglichen Informationen, also sogar darüber, wie viel Zentimeter Abstand zwischen den einzelnen Ketten ist bei dem Panzer oder sowas. Also für mich fast gefühlt völlig überflüssige Informationen, weiß ich nicht, wo ich sage, die brauche ich doch eigentlich gar nicht, weil ich will doch in dem Spiel jetzt nur wirklich wissen, wie weit kann der schießen, kann der Hubschrauber abschießen oder nicht, oder wie viel meines Willens noch gerne so Informationen, wie viel Sprit verbraucht der pro, weiß ich nicht, Spielzeit, Einheit, damit ich weiß, okay, der ist jetzt besonders spritfressend und dann mit dem sollte ich vielleicht keine schnellen Vorstöße wagen, weil ich dann irgendwo hängen bleib und out of Fuel bin.
Ja, also das kann man tatsächlich abschalten. Das ist, was du meinst, ist Info on Units, was tatsächlich, sagen wir, lästig ist in der Hitze des Gefechts. Aber gerade von Anfang relativ sinnvoll sein kann, wenn man in der Kurve, in der Randkurve ein bisschen höher ist, weil du kriegst halt zum Beispiel auch die Panzerungswerte angezeigt. Und wenn du jetzt halt zum Beispiel von einem modernen Kampfpanzer angegriffen wirst und hast dann halt nur irgendwie so ein mittleres Gerät dastehen, dann kann es halt sein, dass dein Panzer nicht durch die Frontpanzerung vom anderen Panzer überhaupt durchkommt.
Dann hast du verkackt, so ungefähr. Ja,
ja, also die Panzerwerte sagen dir halt, okay, ich kann den jetzt irgendwie frontal beharken oder ich muss mich irgendwie von der Seite an den Rand schleichen.
Ja. Was ich jetzt noch gerade sehe, und mir fällt auch jetzt wieder ein, dass du als damals ja zum ersten Teil, ich nenne es mal den ersten Teil, den Bruder im Geiste so ungefähr, den ersten, der hieß noch Wargame European Escalation, ist noch gar nicht so alt, der kam im Februar 2012 raus. Da warst du bei Manu schon im Podcast damals, als er noch Breakfast hieß. Was hat sich denn jetzt da seitdem irgendwie getan? Also, weil ich hatte jetzt irgendwie, also ich habe den ersten, ja, so 8, 9, 10 Stunden vielleicht mal gespielt. Und ich hatte jetzt beim zweiten irgendwie das Gefühl, ja, das ist doch eigentlich noch mal genau das Gleiche. So, was ist jetzt da anders geworden?
Also, es ist nicht viel anders geworden. Das heißt, das Interface ist das Gleiche. Die Einheiten sind sehr ähnlich. Was jetzt halt dazu kam, es klingt ein bisschen banal, sind Flugzeuge. Das heißt jetzt halt Air Land Battle, was nicht nur ein komischer Name ist, sondern tatsächlich eine Doktrin, die es gibt. Auf Deutsch wäre es der Kampf der verbundenen Waffen.
Also das heißt, alles quasi in der Luft und die Einheiten, die am Boden sind, unterstützen die Lufteinheiten und die oben liefern Aufklärung für die unten und ähnliches.
Genau. Also es ist durch die Flugzeuge wird's sehr viel dynamischer. Also European Escalation war eigentlich relativ statisch. Also du konntest, selbst wenn du schnelle Einheiten hattest, die haben einfach lang gebraucht, um von A nach B zu kommen. Das heißt, du konntest nicht so schnell eigentlich einen Durchbruch erzielen und ausnutzen, was European Escalation auch zugute kam, was auch Wargame Airland Battle, auch wenn es ein bisschen schneller ist, zugute kommt. Das ist halt ein Spiel, für das man nicht schnell sein muss, das aber trotzdem sehr viel Tiefgang hat.
Aber wie steuert man denn die Flugzeuge? Also ich kenne jetzt immer noch so von alten Sachen wie Sudden Strike oder sowas, wo man dann die Flugzeuge eigentlich gar nicht gesteuert hat, sondern wo du einfach auf der Karte nur einen Luftangriff angefordert hast und dann ja kamen die halt von irgendwo off Map geflogen, haben ihre Bomben abgeworfen und sind wieder verschwunden.
Ja, also die Funktionalität ist ähnlich, aber du kannst sie steuern. Also du kannst dein Flugzeug quasi rufen, du hast so ein extra Menü, da sind deine Flugzeuge drin, dann klickst du eins ein, klickst auf die Karte und da fliegt's dann hin und zieht halt Kreise, bis der Sprit alle ist, oder du ihm halt einen Angriffsbefehl gibst. Und wenn es dann seine Munition verbraucht hat, dann fliegt es quasi aus der Karte raus und ist wieder in deinem Flughafen, wird neu betankt und bewaffnet.
Okay, oder es wurde abgeschossen, das kann natürlich auch passieren.
Genau, das ist halt relativ cool, dass du die Flugzeuge auch verlieren kannst. Also ich weiß nicht, ob du World in Conflict kennst?
Klar, ja.
Da war es ja so, da waren die Flugzeuge, konntest du nicht abschießen. Das waren halt deine Spezialangriffe und den konntest du im Prinzip nur ausweichen, indem du deine Einheiten woanders hinbewegt hast. Aber hier kannst du die Flugzeuge halt mit Luftabwehr regulär abschießen und die sind dann auch weg. Mhm. Also das ist vielleicht die andere schöne Sache in Wargame. Du hast nur eine endliche Anzahl Einheiten.
Also ja, so ein Einheitendeck, oder? Ist es nicht?
Genau. Du stellst dir dein, das ist die andere Neuerung, sie haben das Decksystem ziemlich aufgebohrt. Also man kann sich jetzt vorher, im ersten Teil gab es nur zwei Decks. Das war einmal NATO und einmal Pakt. Und inzwischen kannst du dir halt nationale Decks bauen. Also du kannst dir ein deutsches Deck bauen. Du kannst dir sogar ein DDR-Deck bauen, was ziemlich abgefahren ist.
Aber haben die denn dann gute Waffen? Oder? Ja.
Nein, aber sie haben dafür mehr Waffen.
Ah, okay, ja. Stimmt, Warschauer Pakt, Masse statt Klasse. So ungefähr, ja. Stimmt, wir haben noch gar nicht zur eigentlichen Story gesagt. Oder das heißt Story, es gibt ja keine große Story. Aber die Idee vom ersten war ja, dass irgendwie der Kalte Krieg irgendwie in Mitte der 80er oder sowas, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, irgendwie heiß geworden ist, weil da irgendeine NATO-Übung, die es tatsächlich wohl so gab, ja, in Anführungsstrichen schiefgegangen ist. Beziehungsweise der Ostblock hielt die NATO-Übung für einen echten Angriff und mobilisiert dahingehend auch. Und dann kommt es eben zum Krieg. Und das führt der Zweite jetzt fort, diesen Gedanken so ungefähr, dass der Krieg halt dann schon länger herrscht und dann muss man jetzt, man hat dann auch so in der Kampagne hat man so eine Europakarte und dann ist immer so, ja, du musst jetzt irgendwie den Fall von Kopenhagen verhindern, indem du da irgendwie dagegen stößt oder so. Und was super cool ist, finde ich, bei dem Spiel, und das hat mir schon bei Ruse, was ja vom gleichen Studio ist, gefallen, ist diese ewig weite Zoom-Funktion. Also du kannst da wirklich von direkt über dem Panzer so ungefähr bis rauf in so eine super weite Strategiekarte rauszoomen, wo du dann das Gefühl hast, du sitzt, also bei Ruse hattest du immer das Gefühl, du sitzt an so einem Kommandotisch in der Hauptzentrale, wo dann so kleine Jetons rumgeschoben werden auf einer Karte. Und bei
Aber es war sogar so, dass du den Tisch sehen konntest.
Genau, ja, du konntest den Tisch wirklich sehen. Und bei Wargame hast du jetzt dann eher das Gefühl, du bist halt in so einer modernen Kommandozentrale. Also du hast, wo dann unten so Leute, also die so vor Monitoren sitzen und rechts und links hast du, glaube ich, also auch im Menü hast du dann so ein Telefon, was, wo du natürlich nichts machen kannst, aber es ist halt so optisch, als ob du in so einer modernen, also wie diese Bilder von den Leuten, die heutzutage diese Drohnen steuern, die sitzen auch immer in so Kommandozentralen drin.
Ja, aber die Grafik ist viel besser für die Drohnenleute inzwischen.
Meinst du tatsächlich?
Ja gut, ich meine, ich kenne ja noch die alten Systeme und da hast du halt echt auf einem 486er ein taktisches Symbol über eine Landkarte geschickt.
Das war
nicht mal 8-Bit.
Genau, und dann hast du aber auf dieser großen Karte, die ist schon auch irgendwie wichtig, weil du dann so Zusatzfunktionen hast, wie dass du bestimmt, wenn du bestimmte, du hast so Kommandoeinheiten, das sind halt so Jeeps zum Beispiel, die sind können kaum angreifen, sind sofort kaputt, wenn sie zweimal beschossen werden. Aber wenn du die in bestimmte Areale fährst, du hast dann immer so Alpha, Bravo, dann kriegst du da wieder Boni, richtig?
Das definiert dein Einkommen. Also du hast je mehr Sektoren du hältst, desto mehr Ressourcen bekommst du, desto mehr Einheiten kannst du aufs Feld stellen. Also das ist dann auch so eine wirtschaftliche Geschichte.
Genau. Und es ist wirklich unfassbar hardcore, also aus meiner Sicht, weil ich bringe mir nur ein Beispiel dafür, es gibt zwei Arten der Vorwärtsbewegung. Also es gibt allein zwei Tasten dafür, wie du Einheiten von Punkt A nach B schicken kannst. Und zwar, du kannst sie einmal einfach direkt draufklicken, dann fahren sie halt auf direkten Wege dahin. Oder du kannst ihnen sagen, nee, fahrt da auf schnellsten Wege hin. Das heißt dann, sie nutzen dann eben Straßen und Wege, wo sie deutlich schneller vorankommen und fahren eben nicht querfeldein. Da hast du aber halt das Problem, klar, wenn du halt auf Straßen über Straßen und Wege fährst, fährst du halt meistens über offenes Feld, bist halt leichter angreifbar und die Einheiten schießen, glaube ich, auch schlechter, wenn sie gerade in Bewegung sind. Also wenn du irgendwie dich gerade irgendwo eingegraben hast und in einem Wald stehst, dann hast du eine höhere Trefferwahrscheinlichkeit, wenn der Gegner in vollem Tempo übers offene Feld kommt.
Ja, also es kommt auf die Einheit an, weil du hast natürlich auch in dieser monströsen Infobox die Anzeige Stabilisator. Und wenn eine Einheit einen guten Stabilisator hat, dann macht es eigentlich keinen Unterschied. Also die können dann auch aus voller Fahrt relativ zielgenau schießen. Aber im Prinzip ist es so. Ein anderer Vorteil ist, wenn die Einheiten halt über Straßen fahren, brauchen sie auch weniger Sprit. Also das ist auch ein bisschen so eine logistische Geschichte. Und das Gemeine ist, clevere Spieler, die lassen dann Infanterie in die Wälder in der Nähe von der Straße schleichen.
Und dann Hinterhalt legen quasi, ja.
Genau, und dann kommt irgendwann dein Nachschub nicht mehr an und du fragst dich warum und entdeckst vor einem Wald einen Haufen brennender LKWs.
Ja, das ist auch irgendwie so krass, weil das ist dieses krasse Steinschere-Papier-Prinzip, aber immer erweitert. Und zwar, was du schon sagst, wenn du Infanterie über offenes Feld schickst, ist die im Prinzip Kanonenfutter, da kann die gar nichts. Also da wird die auf große Distanzen einfach weggemäht. Ja. Wenn du sie aber in ein Waldstück stellst, sind sie auf einmal total gut, weil sie dann eben nicht entdeckt werden. Also dann kannst du, glaube ich, selbst wenn du mit dem Hubschrauber, glaube ich, drüber fliegst, entdeckst du sie im ersten Moment nicht, oder? Also wenn der nicht direkt drüber ist.
Ja, ja, also die sind in Wäldern sind sie schwer zu finden, aber man kriegt sie trotzdem noch weg. Eine richtige Landplage werden sie in Städten, weil dann kriegen sie auch noch deutlich reduzierten Schaden. Also so eingegrabene Infanterie in Städten ist die Pest.
Ja, also das finde ich auch, das ist auch so eine taktischen Tiefgang, den ich dann doch schon immer bewundere, weil ich dann wirklich, wie du sagst, also du gräbst ihn halt in Städten ein und dann kommt der andere mit 10 Panzern, aber hat keine Chance, die Infanterie da rauszubekommen, weil die Panzer gar nicht viel zu grobschlächtig, sage ich jetzt mal, sind, als dass sie das irgendwie angreifen können, weil sie gar nicht in den kleinen Straßen zwischendrin durchkommen. Und ja, dann
vor allem Und vor allem werden sie dann ja in ihren verwundbaren Seiten oder sogar auf den Rücken geschossen und sind dann halt auch ganz schnell weg.
Ja, das stimmt. Und du hast jetzt schon den Aspekt der Kriegslogistik angesprochen. Das ist auch, jede Einheit hat wirklich eine exakte Zahl für Sprit. Also irgendwie, ja, die hat jetzt irgendwie 5000 Einheiten, nenne ich es jetzt mal, Sprit an Bord. Und wenn die halt weg sind, sind die weg. Dann steht die da und kann sich nicht mehr wegbewegen, kann nur schießen. Es sei denn, sie hat auch die ganze Munition verschossen, dann ist die auch weg. Dann, warten die im Prinzip auf offenem Feld. Und da merkst du halt auch mal im Prinzip, in Anführungsstrichen, was so ein moderner Krieg eigentlich für eine Materialschlacht ist, weil du permanent eigentlich LKWs brauchst, die dafür sorgen, dass dein Nachschub nicht abreißt. Weil wenn du mal so einen schnellen Panzervorstoß gewagt hast, dann kannst du halt echt Pech haben. Dann hast du 5 Panzer, die auf einmal auf offenem Feld ohne Sprit und Munition rumstehen und da gefundenes Fressen sind für alle Gegner.
Vor allem für Flieger.
Stimmt, genau. Dann kommen die Flieger wieder ins Spiel. Und um die Einheiten zu versorgen, musst du dann immer zurückfahren. Da hast du immer so, die heißen dann auch so diese Forward Operating Base.
Ja, genau. Also dazu vielleicht im Moment ist es sogar wirtschaftlich sinnvoller, sich einfach nur Versorgungs-LKWs zu holen, die dann irgendwo hinzukarren und dann halt stehen zu lassen, wenn sie leer sind. Also ich habe am Anfang auch diese Forward Operation Base benutzt, aber die hat halt den Nachteil, wenn die einmal gefunden ist, dann sprengen die halt weg. Oder noch besser, wenn du einen Mitspieler hast, der ein bisschen ein Arsch ist, der parkt dann einfach seine Artillerie neben deiner Operation Base und holzt halt seine Artillerie irgendwo ins Gebüsch. Und die ziehen dir dann halt die Munition raus und dann bist du halt zurück, weil deine Panzer haben keinen Sprit mehr, keine Munition und sie rauchen auch schon. Also, oh, leer, Mist.
Ach so, jetzt verstehe ich das System. Also die stellen die quasi daneben, damit die ganze Zeit Dauer feuert.
Ja.
Und dann, ja, ist halt irgendwann wird die automatisch versorgt, weil jede so Forward Operating Base hat so einen gewissen Radius um sich herum, wo sie auch ohne LKWs jetzt die Einheiten versorgt. Also wenn ein Panzer direkt daneben steht, wird der auch versorgt. Und klar, Wenn die Artillerie die ganze Zeit schießt, dann schießt sie halt das Lager leer. Also, das ist ja fies.
Ja, also deshalb ist es besser, LKWs zu kaufen an dieser Stelle.
Du bist ja schon total fit, auch was Multiplayer angeht, oder? Also du hast da schon ein bisschen auch Multiplayer gespielt.
Ja, also mäßig, nicht so viel. Und halt mit den Leuten, mit denen ich schon eigentlich World in Conflict damals gespielt habe. Und das ist eigentlich eine sehr unterschiedliche, aber auch sehr interessante Gruppe. Wir haben halt sind meistens Amerikaner, aber wir haben auch ein paar Leute hier aus Europa und einen Polen, der ziemlich verrückt ist. Also der hat auch eine meiner Lieblingsgeschichten aus European Escalation gebracht, die ich inzwischen auch schon, über die ich schon geschrieben habe und ich glaube, ich habe sie auch im letzten Mal erwähnt. Aber das ist so eine interessante Mentalitätsgeschichte, weil ich bin halt so jemand, der ultra vorsichtig ist. Also ich habe Konter, ich habe Konter und ich habe vermutlich auch Konter. So, und wenn ich jetzt eine befestigte Stellung angreife, dann kommt da erst Artillerie drauf, dann kommen Nebelgranaten drauf, dann fährt erstmal das Kanonenfutter vor, dann kommen die Schwergewichte und Kampfhubschrauber und Kampfflugzeuge und Und er kauft sich halt einfach 120 Infanterietransporter und schickt die in den Wald rein. Und von denen kommen dann auch 20 an.
Okay, also das ist wirklich so die Taktik der Vernichtung. Also wir scheißen den Gegner einfach mit Einheiten zu. Und irgendwann, ja, kann er halt einfach nicht mehr so viel wegschießen, wie ich ihm da vor den Latz knall.
Genau, also du kannst tatsächlich das Ding auch einfach so führen, dass denen halt die Munition ausgeht.
Okay, krass. Aber ich bin tatsächlich, kann das total nachvollziehen, ich bin auch so ein Spieler wie du und ich habe auch gerade so bei World in Conflict und Sudden Strike damals und Panzers und wie sie alle heißen, auch immer wirklich, also ich habe mich fast geärgert, wenn eine Einheit gestorben ist und habe das wirklich auch immer so ganz, ganz vorsichtig und zurückhaltend versucht und auch immer, so wie du sagst, erstmal Artilleriebeschuss, alles wegballern und wenn da was dann noch lebt, kann man dann nochmal in Ruhe, kriegt dann nochmal Einzelversorgung. Und aber dazu muss man ja auch wieder sagen, es gibt sogar zwei Arten des Beschusses so ungefähr, ne? Also du kannst ja auch einfach, selbst Panzer brauchen immer Aufklärung, das kennt man ja schon von anderen Spielen, also das heißt, die haben eine starke Feuerkraft, aber sehen immer, sind im Prinzip immer fast blind, wenn sie so übers Feld fahren. Deswegen brauchen sie immer eine Aufklärungseinheit dabei oder irgendwie einen Hubschrauber, der in der Luft schwebt und ihnen die Ziele vorgibt. Dann können sie auch recht gut schießen und gut treffen. Aber du kannst zum Beispiel auch sagen, ja, da hinten, glaube ich, in dem Waldstück, da meinte ich, hätte ich gerade was gesehen. Und dann kannst du einfach blind drauf feuern. Und wenn du Glück hast, triffst du dann sogar was. Also das habe ich zum Beispiel jetzt in den Tutorials ein paar Mal einfach gemacht.
Ja, klar. Also du kannst halt, du kannst tatsächlich auf zwei Arten auch feuern. Also Artillerie hat halt den Feuermodus Corrected Shot. Das heißt halt eine andere Einheit zieht gerade, wo du mit der Artillerie zielst. Dann wird dein Radius erheblich kleiner. Und das andere ist halt einfach nur, ja, rollst dahin. Und dann hast du halt, das ist halt sehr ungenau. Aber kann auch von Vorteil sein, weil du kannst zum Beispiel auch Nebelgranaten verschießen. Und da ist es eigentlich von Vorteil, wenn du ungenaueres Feuer nimmst, weil dann schlagen die in einem größeren Radius ein, weil die Nebelfelder, die erzeugen, sind relativ groß. Und da bringt es dir halt nichts, wenn die in so einem kleinen Cluster zusammenliegen. Hm. Und das Krasse ist, du kannst Nebel halt offensiv und defensiv einsetzen, weil Einheiten, die im Nebel sind, werden nicht mehr gesehen, können aber auch nicht mehr vernünftig schießen.
Das ist halt gerade für so einen Rückzug, also dann einfach, das kennt man ja, ich glaube, das gab es auch, täusche ich mich jetzt, gab es bei Company of Heroes, dass man mit dem Panzer so eine Nebelwand aufziehen konnte, um sich dann zurückzuziehen, wenn man irgendwie gemerkt hat, oh, kacke, ich bin voll in so einen Ort reingefahren und da sitzen irgendwie zwei Panzerfaustschützen, schnell die Nebelwand, Nebelgranatwerfer, Unsichtbarkeitswand hochgezogen und dann schnell zurück, ja. Weil da ist mir dann egal, ob ich nicht mehr schießen kann, aber zumindest kann ich meinen Panzer retten.
Ja, genau. Also das geht da auch. Die Einheiten selber können das nicht, aber die Artillerie kann das halt, weil es ist ein bisschen höher skaliert. Deshalb, also viele Leute fragen auch, ja, hier Panzer, die haben doch Nebelwerfer und weißt du, was, warum benutzen die das nicht? Aber das wäre dann halt zu kompliziert. Im Prinzip wird es dann halt alles über Statistiken ausgewertet. Also deine Einheiten haben dann halt Werte wie Größe und die Flugzeuge haben dann sowas wie ECM, also Electronic Countermeasures, die dann einfach angeben, wie gut das Flugzeug jetzt Raketen ausweichen.
Und da wird dann einfach statistisch berechnet.
Genau, also du musst dann nicht irgendwie so Knöpfe drücken, so ja, jetzt wirf mal deine Gegenmaßnahmen ab, sondern das wird einfach direkt reingerechnet. Ist auch sehr komfortabel, weil dann ist es für dich halt eine wertigere Entscheidung, weil du benutzt dann halt ein eigenes Asset und hast weniger Micromanagement an der Backe, weil du musst ja eigentlich auch so schon viel rumklicken.
Ultra viel Micromanagement, also allein die Versorgung mit diesen Bussen da hin und her, die Trucks hin und her schicken, um die Leute da irgendwie zu versorgen von der Munition, allein das ist ein Geklicke teilweise, bis man die alle hin und her gefahren hat. Das dauert schon ganz schön lang. Ja, jetzt hast du das Stichwort ja schon fast gesagt, dass du gesagt, ja, ich habe schon den ersten und mit der gleichen Crew, mit der ich schon World in Conflict gespielt habe und so, weil aus meiner Sicht ist das halt null irgendwie einsteigerfreundlich. Also war das erste Wargame schon gar nicht und das zweite irgendwie noch weniger, weil ich habe irgendwie das Gefühl, das wirkt halt nur so für ein Update für die Leute, die den ersten auch schon kennen. Und ja, so 3, 4 Alibi-Tutorial-Missionen sind da, aber eigentlich erwarten die, dass du das Spiel kannst und oder dass du eben die Muße hast, dich da lange reinzufummeln. Weil es wird ja auch irgendwie, es gibt keine Kampagne, wo man sagt, ah, da kriegst du zumindest ein bisschen eine Zwischensequenz, um dich ein bisschen so für das Spiel zu begeistern. Und dann lernst du es schon im Lauf der Kampagne, wie man es spielt. Sondern es ist halt wirklich nur kurze Missionsbeschreibung, mach das und das und los geht's.
Ja, also es ist definitiv was für Liebhaber. Also es ist halt so im Prinzip ein Strategiespiel, der 90er Jahre, wenn man so will. Also so Sachen wie Panzergeneral oder was gab's noch? Steel Beast war, glaube nicht sowas, aber es gab nochmal so eine Hardcore-Simulation oder sowas wie Harpoon, was der ganze halt ist.
Okay. Ja, das war, glaube ich, dann, also da war selbst ich noch nicht Strategie-Afficionado.
Ja, und das ist es halt. Also man muss Spaß an Militarismus und so eine Modelleisenbahn-Mentalität haben. Und das Geklicke ist tatsächlich nicht so hart, wie jetzt zum Beispiel bei World in Conflict. Also dadurch, dass das Gameplay relativ gemächlich ist und durch die Flugzeuge zwar ein bisschen beschleunigt wird, aber du musst jetzt deine Einheiten nicht so micromanagen wie in StarCraft. Also dass du den 20.000 Befehle in 10 Sekunden geben muss, sondern es ist halt sehr, sehr strategisch. Also du musst einfach die Position haben. An diesen Positionen müssen die richtigen Einheiten stehen. Und selbst wenn du halt einen Angriff machst, da bist du erstmal zwar beschäftigt, aber du bereitest es ja gemächlich vor, weil deine Einheiten brauchen ja eine Weile. Das Einzige, was schnell ist in diesem Spiel, sind halt Flugzeuge. Hm. Und die sind halt ultra tödlich, aber dafür auch ultra fragil.
Ich habe auch irgendwie tatsächlich, was du sagst, das Gefühl, dass das eben gar nicht auf schnelle Geklicke ankommt und Tank Rush funktioniert sowieso nicht, weil wenn der andere die entsprechenden Gegenmaßnahmen hat und sich gut eingegraben hat, dann verpufft er halt wirklich einfach gnadenlos. Und dass es eben wirklich auf die richtige Taktik ankommt und auf die richtige, auch so das richtige Nutzen des Geländes. Also eben nicht frontal angreifen, sondern eben vielleicht mal gucken, ob man hinten um den Wald, um das kleine Waldstück rumfährt und dann versucht, dem Gegner, von dem man weiß, dass er in dieser kleinen Senke da liegt, in die Flanke fällt oder sowas, dass wirklich die richtige Taktik entscheidet und nicht das, wer einfach nur am schnellsten geklickt hat, am schnellsten meisten Einheiten produziert hat und sie dem Gegner entgegengeworfen hat. Genau, also außer der Pole, bei dem klappt das wahrscheinlich dann immer. Aber
ja, es gibt auch mehrere Rush-Videos, die eigentlich schon witzig sind teilweise. Also da bestellt sich dann halt einer, baut sich halt ein Deck, in dem lauter Billigschrott drin ist von 1950 oder so. Aber die Einheiten haben ja eine eigene Wertigkeit. Also zum Beispiel so ein T-34, also aus dem Zweiten Weltkrieg, kann man sich im DDR-Deck tatsächlich reinbauen. Der kostet halt irgendwie 10 Punkte. Ein Leopard 2 kostet so, also die letzte Variante kostet, glaube ich, 150.
Ja, also das heißt, man kann schon 15 Panzer, also DDR-Panzer bauen, bevor man einen Leopard hat.
Genau, und der hat dann halt einfach auch so ein bisschen ein Feuerproblem, weil der muss zwar jeden wahrscheinlich nur einmal treffen von den Dingern, aber der schießt halt nur 8-mal pro Minute oder so. Und naja, 15 Panzer, die sind vielleicht unter einer Minute da, und wenn sie wirklich auf ihn drauf fahren, dann kriegen sie den halt auch kaputt.
Ja, also dann wieder auf die Masse setzen, ja. Gut, ja, also ich kann es wirklich, es glaube ich, macht unfassbar viel Spaß, wenn man sich da reinfummelt. Man muss aber halt diese Muße mitbringen, sich da reinzufummeln. Und ich habe die nicht so wirklich, und ich kann auch verstehen, wenn sie andere nicht haben, aber ich mich hat schon bei den ersten, ich habe jetzt, wie gesagt, 2-3 Stunden mal gespielt, habe ich schon erkannt, was einen daran reizen kann an dem Spiel. Das ist eben wirklich diese fast wie so ein Schachspiel, wo man auch so ein bisschen überlegt, was macht der Nächste jetzt für Schritte oder wo könnte er sein, was könnte er probieren und wie kann ich das versuchen, wieder zu kontern. Und darum.
Ja, das ist halt, man muss viel lernen. Also es ist quasi, ja, es ist schon Schach mit 800 Figuren, die alle irgendwie ein bisschen was anderes können.
Stimmt, du hast im Vorgespräch schon gesagt, es gibt 800 Einheiten, also das muss man sich auch erstmal überlegen. Das sind wahrscheinlich so viel wie in, weiß ich nicht, anderen Strategiespielen, von denen es 5 Teile gibt, insgesamt, wo sie dir dann irgendwie sagen, ja, und jetzt, wo das Add-on kommt, kriegst du nochmal ein Volk mehr mit 20 Einheiten, und da können Wargame-Spieler nur drüber lachen, über solche Einheitenzahlen.
Also viel ist halt auch Redundanz, also dass zum Beispiel allein schon, glaube ich, 4 Leopard 2 Varianten. Also viel von dieser Zahl ist halt Varianten, aber selbst da ist es halt eine taktische Entscheidung. Nehme ich jetzt einfach mehr von den günstigeren oder nehme ich jetzt halt hier das High-End-Gerät und manage das dann halt so gut, dass es mir seinen Wert wieder reinspielt. Ja, also was halt schön ist so der Kampf der verbundenen Waffen. Also du brauchst halt einfach, du brauchst Panzer, du brauchst Infanterie, du brauchst halt auch deine Spezialfahrzeuge, die zum Beispiel einfach hauptsächlich Panzerabwehrraketen oder Luftabwehrraketen tragen. Du musst das alles parat haben, das muss alles sich gegenseitig unterstützen können, und dann funktioniert das auch cool. Also das macht dann auch einfach Spaß zuzusehen, weil es halt auch ein bisschen so eine Modelleisenbahnlandschaft ist, in der du einfach fett rumrandalieren kannst. Also ja, ich meine, in dem Spiel gibt's Raketenwerfersysteme, in denen du so einen Sektor komplett mit Raketen und damit mit Explosionen eindecken kannst.
Das habe ich bei Sunstrike auch schon mal gemacht, die Katyusha Stalinorgel, und dann ja, halt einfach ja, mal so rüberrotzen auf die andere Seite. Und
genau, und das ist dann halt schon so eine Mischung aus Phallus und Allmacht.
Ja, das hast jetzt du gesagt, aber
ja, ich weiß. Ich lasse es, aber ich stehe da auch dazu.
Okay. Also,
das ist halt so die Sache, wenn man sich früher auf dem Jahrmarkt immer diese Plastiksoldaten gekauft hat, dann ist man bei Wargame Airland Battle vermutlich schon richtig. Also es ist ein Hardcore-Strategiespiel, das ist absolut richtig. Man braucht Leute, mit denen man es spielt, weil ja die Community ist relativ klein und es sind halt auch ein paar Leute drin, die sich da nicht so gut benehmen, weil du kannst halt auch einfach, wie es halt in allen Strategiespielen ist, kannst einfach sagen, ja, scheiß drauf, ich geh jetzt. Und dann kriegen die anderen halt deine Einheiten. Und bei Wargame Airland Battle ist der Maßstab eh so groß, dass du mit deinem Kram kommst du klar. Aber wenn du dann auf einmal die komplette Schlachtordnung von jemand anderem erbst, ist völlig überladen. Mhm. Weil du musst erstmal rausfinden, wo steht dem sein Zeug überhaupt? Was hat der für Zeug? Also im Prinzip müsstest du eine Pause drücken und erstmal, Jungs, ich muss erstmal 5 Minuten gucken, wo alles ist.
Und einen Überblick verschaffen, ja. Sitrap quasi.
Ja, aber das Schöne ist, es sieht cool aus. Es hat halt diesen Spiel, also diesen Sandkasten-Flair. Also du kannst halt auch einfach, also ich spiele zum Beispiel auch einfach gern gegen den Computer, auch wenn es da nicht so cool drauf hat. Einfach weil es halt schön aussieht. Ja. Wenn dann so die Einheiten rumfahren und es explodiert. Das macht mich glücklich. Mehr brauche ich gar nicht.
das, ja. Man muss auch mal mit den kleinen Dingen glücklich zu sein. Kleine Modellpanzer, die Explosionen verursachen. Kann man auch Freude dran haben.
Genau.
Gut, dann noch eine Frage. Wie sieht's denn aus mit Company of Heroes 2? Wirst du das dann auch spielen?
Ja, werde ich auf jeden Fall. Ich mochte den ersten Teil sehr. Ist halt eine komplett andere Schule. Also das ist vielleicht jetzt ein guter Vergleich. Wargame Airland Battle ist halt so relativ nah an echtem Krieg. Also man lernt auch viel, was erschreckend ist. Also gerade über die Lebenszeit von Einheiten. Infanterie auf offenem Feld 0,5 Sekunden und 10 Typen haben aufgehört zu existieren. Also, ja, oder einfach, was es für eine brutale Materialschlacht ist. Ja. Und Company of Heroes bringt halt so diese, ist eigentlich Kino. Also die schaffen es halt so diese Saving Private Ryan Ästhetik perfekt einzufangen. Und hier, das ist halt wirklich, das ist so die, ja, ich sag mal, die entmenschlichte Seite des Kriegs in Wargame Airland Battle. Du bist halt der General, der sagt, ja, schick die nächsten 10 rein.
Mhm. Ja, stimmt. Ja, gut, aber wenn du das dann auch spielst, dann hören wir uns ja vielleicht da nochmal wieder im Podcast.
Ja, hoffentlich.
Und genau, jetzt zum Abschluss, magst du den Schwabenwitz noch erzählen oder sparen wir uns den?
Ja, okay. Ich erzähle ihn.
Okay, gut.
Und zwar, 5 Schwaben sitzen zusammen am Stammtisch, jeden Freitag. Jeder sitzt vor seinem Bier. Schweigen. Nach einer halben Stunde sagt einer, Hanno, schweigen. Nach einer weiteren halben Stunde sagt einer, so ist es auch wieder. Nach einer weiteren halben Stunde haut einer auf den Tisch, steht auf und sagt, wenn ihr weiter so babbelt wie die Waschweiber, dann gang ich heim.
Ja, der Schwabe ist kein Mann der großen Worte, das stimmt. Ja,
das.
Gut, alles gesagt zu Wargaming und noch ein Schwabenwitz erzählt. Also wir haben alles, was wir am Anfang dieses Podcasts versprochen haben, eingelöst.
Ja,
gut, ich danke dir, wünsche dir noch viel Spaß. Grüß den Polen von mir unbekannterweise.
Ja, werde ich ausrichten. Also und? Ich habe ihn auch schon erwähnt, er spricht leider nur Polnisch und Englisch, aber ich habe schon gesagt, ich habe die Geschichte schon allen erzählt im Internet.
Okay, ständig. Ja, er ist eine Internetberühmtheit mittlerweile in Deutschland, ja. Kannst du ihm sagen.
Ja, werde ich ausrichten.
Gut, dann einen schönen Tag dir noch und bis Company of Heroes 2.
Ja, auf bald.
Ciao.
Ciao.